Er studierte Geschichte in den letzten Jahren der DDR und war dann eben schon gleich in den späten 80er Jahren, glaube ich, mit diesem Thema konfrontiert und mit diesem Thema unterwegs. Er bearbeitet eben die Geschichte dieser Gedenkstätte, dieses Gefängnisses während des Nationalsozialismus und einen also Kollege von ihm die Geschichte des Gefängnisses während der Deutschen Demokratischen Republik. Herzlich willkommen bei uns und wir sind schon sehr gespannt. Danke.
So, ich denke, ich bin zu hören. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch. Gelegentlich Besuchergruppen als Vorarlberg da, die scheinen offensichtlich Probleme zu haben. Deswegen versuche ich ein bisschen langsamer zu sprechen. Herzlichen Dank zunächst für die Einladung zu diesem Seminar. Ich weiß gar nicht, wer darauf gekommen ist, mich einzuladen. Ich persönlich finde es sehr gut, dass ich hier heute sein darf. Und nachdem ich heute Mittag anhand der Teilnehmerlisten gesehen habe, wer die Teilnehmenden an diesem Seminar sind, habe ich mich kurzfristig entschlossen, meinen kleinen Vortrag ein wenig zu ändern und es mehr auf das Publikum, auf Sie zuzuschneiden. Ich möchte Ihnen erklären, was wir da tun, warum wir das tun und wie. Nicht so sehr mich festmachen an irgendwelchen Zahlen oder Entwicklungen. Ich glaube, wir können später in Stunden, heute Morgen, übermorgen, können wir noch viele Details durchdiskutieren. Das Strafgefängnis Rote Ochse, Sie sehen ja das älteste Luftbild, das es in dieser Anstalt überhaupt gibt, eine Luftaufnahme, die aus einem Luftschiff angefertigt worden ist, im Jahr 1913, ist gebaut worden in den Jahren 1838 bis 1842 vor den Toren der damaligen Stadthalle als königlich-preußische Straf-, Lern- und Besserungsanstalt. Es gibt nur ganz wenige Fotos und für meinen Vortrag benutze ich jetzt einige dieser Bilder, einige Karten, einige Dokumente, die wir auch einfließen lassen bei uns in die pädagogische Arbeit der Gedenkstätte. Die Gedenkstätte selbst, die Gedenkstätte Rote Ochse, gibt es erst seit dem Jahr 1995, zu einem sehr späten Zeitpunkt, 5 Jahre nach dem Zusammenbruch, nach dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik also, war es erst möglich, an diesem Ort auch der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Und wenn man sich den antifaschistischen Gründungsmythos der DDR anschaut, ist das also ein sehr erstaunlicher Fund, dass diese DDR erst verschwinden musste, wie man am Ort der Verbrechen, dieser Verbrechen gedenken konnte, beziehungsweise die Dinge überhaupt erst einmal beginnen konnte, aufzuarbeiten. Mit diesem Kurzverschnitt möchte ich ganz kurz die Geschichte dieses Zuchthauses Ihnen erläutern in der ersten Phase oder in der ersten beiden Phasen ihrer Entwicklung. 1842 eingeweiht als Strafanstalt für ganz besondere Gefangene, ist sie damals gebaut worden, ausschließlich für den Vollzug von Einzelhaft. Auf der Anstalt lag die ersten 30 Jahre ihres Bestehens bis 1872 das sogenannte Schweigegebot. Gefangene wurden hier in Einzelhaft gehalten. Es gab bis 1872 keinen Hofgang. Es gab keine Möglichkeit für die Gefangenen, Besuch zu empfangen oder Kontakt zu ihren Familien zu haben. 6 Tage in der Woche, 16 Stunden täglich wurde gearbeitet in den Dachetagen der einzelnen Hafthäuser. Nach Arbeitsschluss, Einschluss in Einzelhaft, erkrankte Gefangene wurden in den Kellerzellen weggeschlossen und blieben dort, bis sie wieder arbeitsfähig waren und in ihre Zellen zurückkehren konnten. 1848-49, Folge der Revolution, in Preußen führte die Anstalt zum ersten Mal auf ein Übermaß. Die Belegung der Anstalt steigt plötzlich auf das Dreifache, auf 850 Gefangene. Jetzt baut man die Mittelachse, die zunächst nur ein ebenes Kreuz gewesen ist, also ein Verwaltungsbau und 3 Hafthäuser bestand, um ein Haus länger. Und damals entstand auch etwas, was man da oben rechts erkennen kann, ein kleiner Gefängnisfriedhof. Ansonsten galt die Regel, ein verstorbener Strafgefangener ist Eigentum des preußischen Königs und hat als solcher noch einen gewissen Nutzeffekt zu erzielen. Das heißt, verstorbene Strafgefangene wurden immer abgeliefert an das anatomische Institut der Friedrichs-Universität zu Heilbronn-Saale. Diesen Gefängnisfriedhof, ist hier weg? Okay. Besser. Dieser Gefängnisfriedhof füllte sich dann aber im Laufe des 19. Jahrhunderts im Laufe von 3 Cholera-Wellen. Diese Cholera-Leichen wurden natürlich nicht an die Institute abgegeben, sondern verblieben in dieser Anstalt. Heutzutage ist überhaupt spurlos verschwunden. Zu Zeiten der DDR, als das Ministerium für Staatssicherheit einen Teil dieser Anstalt nutzte und auf diesem Gelände, wo sich hier noch der Gefängnisfriedhof befindet, einmal der drei Betonwachtürme errichtet. Die Staatssicherheit ließ den Friedhof ausgraben und die Überreste ihrer Leichen im Anstaltsgelände verteilen als Humus. Und immer wenn heute Bauarbeiten im Gelände der Anstalt sind, finden wir sozusagen Überreste dieser Gefangenen aus dem 19. Jahrhundert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs, nach 1871, ist der Rote Ochse mal für einige Jahrzehnte eines der wichtigsten Gefängnisse im deutschen Strafvollzug, begründet auf der Tatsache, dass im Jahr 1879 der höchste deutsche Gerichtshof, das Reichsgericht, in Leipzig sich ansiedelte. Leipzig aber keine adäquate Haftanstalt hatte, wie man sie in Halle vorfindet, sodass Hochverräter, Anarchisten, Kaiserattentäter usw. zur Strafvermittlung nach Halle überführt worden sind oder dort auch Todesurteile des Reichsgerichts gestreckt worden sind. Auch während des Ersten Weltkrieges, auch in der Weimarer Republik, befinden sich unter den Gefangenen Menschen, die aus politischen Gründen verurteilt sind. In Halle sitzt zum Beispiel der einzige Verurteilte aus dem berühmten Rathenau-Mordprozessen nach dem Morden, also einem Reichsaußenminister Walter Rathenau 1922, wird einer der Tatbeteiligten im Roten Ochse inhaftiert und sitzt dort bis zu seiner frühen Entlassung im Jahre 1930, bekommt dreimal Besuch von einem Mann, der sich von ihm inspirieren lassen möchte, kleiner hinkender Mann aus Berlin, Josef Goebbels war sein Name, ein Mann, der nach 1933 eine steile Karriere im Nazi-System machen sollte. Auch dieser Mann ist also leider nur als Besucher im Roten Ochse gewesen. Wenn wir auf das Jahr 1933 zugehen, kommen wir also an diese Zäsur, über die ich ganz besonders berichten möchte. Und ich möchte Ihnen alle Fotos zeigen, die es aus der Nazi-Zeit aus dem Roten Ochsen gibt. Da sind sie. Sieht man eins, in deutschen Strafanstalten durfte in der Regel nicht fotografiert werden. Die wenigen Fotos, die wir heutzutage kennen, aus der Presse, aus irgendwelchen anderen Verlautbarungen, aus Büchern, sind häufig Fotos, die in der Befreiungsphase oder danach entstanden sind, die man nicht zuordnen konnte, die man dann einfach in die Nazi-Zeit mit reinsortiert, aber die keine Originalaufnahmen aus der Nazi-Zeit sind. Dieses Bild, was Sie hier sehen können, ist auch ein Propagandafoto. Als Historiker muss man aber versuchen, Dinge zuzuordnen. Offiziell ist es gar nicht datiert, aber tatsächlich gibt es zwei Besuche von Reichstagsabgeordneten im Roten Ochsen. Und einmal der Besuch findet statt am 1. Mai 1933, überhaupt damals zum ersten Mal ein Feiertag. An diesem Tag kamen Reichstagsabgeordnete dorthin, weil es Beschwerden gegeben hatte über die Bedingungen im Roten Ochsen. Und man kann an diesem Foto sehen, dass diese Gefangenen vorgeführt worden sind. Die haben alle dieselben Sachen an, die haben alle neue Sachen an. Ein völlig ungewöhnliches Bild, wenn man sonst ein Strafgefangenen Arbeitsumgang im Hof sich versammelt, haben diese Beteiligten natürlich Sachen an, die im völlig unterschiedlichen Zustand sind. Links sehen Sie noch einen Strafanstalt Wachmeister, der offensichtlich eine Kapelle dirigiert. Und mit dieser Musikaufmarsch auf der Anstalt wird also letztendlich das Foto relativ sicher den 1. Mai 1933 zuordnen. Was man eben noch für die Bildungsarbeit entnehmen kann, ist, dass Gefangene damals noch eine einheitliche Bekleidung trugen, dass sie Kopfbedeckung hatten und dass man sie offensichtlich beim Armbinden unterscheiden kann. Kann man dann vertiefen in der Bildungsarbeit, aber das sind erstmal einige Dinge, die man hinnehmen kann. 1933 hat der Rote Ochse eine Aufnahmekapazität von 500 männlichen Gefangenen. Im April und Mai 1933 liegt die durchschnittliche Belegung bei etwa 2200 Mann, begründet auf der Tatsache, dass nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 die britische Polizei der Nazis jetzt alles einsammelt und wegschließt, was sich nicht gleichzeitig verbergen kann. Es ist relativ einfach zu handeln. Die Gestapo verhaftet KPD-Kuriere, sind bei diesen Leuten zu Hause, Mitgliederlisten ganzer KPD-Ortsform und Verbände. Und dann hatten wir also LKW-weise die Straßen abgefahren und die Leute eingeladen. Das hat nicht lange gedauert und die KPD in Mitteldeutschland war zu diesem Zeitpunkt handlungsunfähig. Mitte 1933 ist die Überlegung der Anstalt so, dass man das Problem lösen muss. Es entsteht schließlich das erste Konzentrationslager in Mitteldeutschland, das Lager Pettin an der Elbe. die Gefängnisinsassen, die nur polizeilich eingewiesen sind, werden dorthin verbracht. Und der Rote Ochse wird jetzt ab 1935 ein Zuchthaus der nationalsozialistischen Justiz. Diese Umwandlung ist im November 1935 abgeschlossen und manifestiert sich vielleicht in drei Dingen, die ich kurz nennen möchte. Ich gehe nicht weiter auf Details ein, weil ich mit einer Kollegin Frau Hacke vereinbart habe, dass ich die Dinge auch weglassen werde, weil sie halt bei ihrem Vortrag vorkommen werden. Zuchthaus hat der Rote Ochse hieß, der Gefangene wird die ersten sechs Monate auf Vollisolation geschossen. Das heißt, er ist allein in seiner Zelle, er bekommt keine Mitgefangenen, er kann nicht beteiligt werden am Hofgang, er bekommt überhaupt keine Möglichkeit der Ablenkung. Das heißt, er bekommt keine Zeitung, keine Bücher, keine Post, keinen Besuch. Die einzigen Personen, die er in den nächsten sechs Monaten zu sehen bekommt, ist das Kügelkommando. Die wurden auch immer noch gekühlt, es gibt also keine Wassertoiletten, sondern einmal am Tag wird dieser Kügel abgeholt von zwei Gefangenen, die sich mit dem Eingeschlossenen aber nicht unterhalten dürfen. Und das ist die einzige Person, die man zu sehen bekommt. Man muss diese sechs Monate durchhalten, auch nicht die Nerven verlieren oder die laut machen, anfangen zu singen. Das sind alles Dinge, die negativ registriert werden. Denn nach sechs Monaten hat der Gefangene drei Möglichkeiten, Anträge zu stellen. Der erste Antrag lautet immer Beteiligung am Hofgang. Wenn er genehmigt wird, bedeutet das Hofgang einmal in der Woche für 20 Minuten gefesselt. Und man läuft in einer großen Reihe im Hof und darf sich mit den anderen Gefangenen nicht überhalten, obwohl man verschifft, wenn es genehmigt wird, wie man vorher disziplinarisch funktioniert hat. Zweiter Antrag, Posten. Ab hier darf geschrieben werden, einmal in sechs Wochen, ein Brief, vier Seiten, in der 5, an einen Verwandten ersten Grades. Männliche Gefangene schreiben in der Regel an ihre Ehefrau oder ihre Mutter. Sechs Wochen nach Absenden des ersten Briefes wird der erste Antwortbrief ausgehändigt. Und dann bleibt es in diesem Sechs-Wochen-Rhythmus. Das heißt, der Gefangene bekommt Vergünstigungen, dann reduziert sich die Frist auf 4 Wochen. Der dritte Antrag ist der Besuch. 4 Monate nach Antrag, also 10 Monate nach Haftantritt, wird zum ersten Mal ein Besucher vorgelassen. Eine Person vom Antrag ersten Grades, an einem Samstag Nachmittag Besuch. Besuchszeit sind 20 Minuten. Gefangene und Besucher stehen sich im Abstand von 2 Meter gegenüber. Berührungen sind verboten, Küsse auch, zwischen Ehepartnern, sehr möglich, Grüßungskuss. Dieser Besucher überwacht im Gefängnisbeamten, der also halber Strecke zwischen beiden Personen steht und diesen Besuch kontrolliert. Das erste Kind eines Gefangenen darf nach 18 Monaten mitgebracht werden und dann alle 6 Monate eins. Und jeder einzelne dieser Schritte muss beantragt werden. Das heißt, diese sogenannten Vergünstigungen werden nur erlaubt, wenn vorher disziplinarisch funktioniert hat. Und auf diese Weise wird die Disziplinaranstaltung aufrechterhalten. Nach Auflösung der Einzelhaft, nach diesen 6 Monaten, wird der Gefangene, je nachdem, was er hier einen Beruf erlernt hat und wie lange er bestraft ist, in Arbeitsvermögen eingeteilt und befindet sich dann im Arbeitsprozess der Anstalt, der sich dann am 1939 ab Kriegsbeginn verändert. Immer mehr Gefangene werden sogenannte Außenkommandos oder Außenkartells gescheckt. Die kommen entweder jeden Morgen raus aus der Anstalt und müssen in bestimmten Betrieben in der Stadt alle arbeiten und kommen abends wieder rein. Oder sie sind in festen Außenkommandos untergebracht, wo man mehrere Wochen oder Monate außerhalb der Anstalt sein kann und nur in die Anstalt zurückkommt, wenn es Termine gibt. Arzttermine, Besuchstermine, Verlegungen, Gerichtstermine oder sonst was. Mit Kriegsbeginn verändert sich die Gefangenenstruktur nochmal grundsätzlich. Wir wissen Bescheid inzwischen, wie ungefähr 12.000 Gefangene, die durch den Roten Ochse gegangen sind. Das ist aber nur ein Bruchteil der Insassen, die zwischen 1933 und 1945 dort waren. Was die Quellenlage betrifft, wir haben weder Karteien, wir haben keine Zugangsbücher oder Abgangsstrukturen oder sonst was. Wir rekonstruieren alles, was wir tun, aus Gerichtsunterlagen und aus Verwaltungsdokumenten. Gefangenenpersonalakten und dergleichen liegen uns nicht vor. Trotzdem ist natürlich im Laufe der 20-jährigen Entwicklung mit dieser Anstalt oder Beschäftigung mit dieser Anstalt eine Menge Teilwissen zusammengekommen. Hier ein sehr seltenes Bild eines jüdischen Gefangenen, Juden, gibt es außerordentlich selten Roten Ochsen. Juden sind, wie Sie wissen, kein Fall für die Justiz, sondern bei Zeiten ein Fall für die Polizei, später für die SS. Das ist ein Gefangener, ein Arzt, der 2 Feindbilder präsentierte für die Nazis. Er war Jude und er war Sozialdemokrat. Die erste Verurteilung erwähnt er wegen sogenannter Rassenschande. Wird weiter gegen ihn ermittelt wegen Mitgliedschaft zurückgehalten, weil man ihn noch nötig in einem Strafverfahren gegen einen anderen Sozialdemokraten, dass man erst Anfang 1943 durchführen kann. Nach Ende des Verfahrens benötigt man ihn nicht mehr. Das letzte Dokument der Akte ist eigentlich der Aktendeckel. Den zählt ein kleiner viereckiger Stempel, der daran begründet, dass der Gefangene am 20. April 1943 nach Auschwitz entlassen wurde. Alle anderen Dokumente besorgt man sich dann auf andere Wege. Wir wissen viel über Wehrmachtgefangene, denn der Rote Ochse spielt eine ganz große Rolle im Strafvollzugswesen der deutschen Wehrmacht. Die Wehrmachtjustiz ist ein ganz besonderes Gebilde, auf das möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil wir dazu Fragen haben, die können wir gerne klären. Hier sind wir zwei Gefangene, die den Krieg überleben, die am 17. April 1945 von einem amerikanischen Soldaten fotografiert worden sind. Dieser Soldat hat die Namen der beiden Fotografierten auf dem Originalfoto vermerkt, das liegt im National Archive in Washington. Und über diese Vermerke auch aus solchen Fotos kann man wieder weiterkommen und nachvollziehen, um welche Gefangenen es sich eigentlich handelt. In der Kriegsendphase, ab Ostern, am 31. März 1945, finden sich auch Frauen in der Anstalt. In Halle hat es zuvor ein Frauengefängnis gegeben, wo das sehr wenig bekannt ist. Dieses Frauengefängnis wurde bei einem Fliegerangriff schwer beschädigt. Frauen am Nachmittag, das ist Ostersamstag, aus diesem Gebäude ausgegraben und mit den Roten Ochsen verbracht. Unter diesen Gefangenen befand sich eine hochschwangere Frau aus Bayern, die am 3. April, also drei Tage nachdem man sie dort ausgegraben hat, aus dem Keller in der Haftanstalt in der Steinstraße ein Kind bekommen hat. Und wie deutsche Behörden nun also sind, gibt es für dieses Kind selbstverständlich eine Geburtsurkunde. Und als ich dieses Foto gefunden hatte, bin ich einfach diesen Weg weitergegangen und habe mich die Geburtsurkunde gesucht. Es war ganz einfach, man musste nur nach der Adresse am Kirchdorf 20 Jahre suchen. Und ich fand insgesamt drei Kinder und über dieses Foto damals auch die Mutter. Eine Frau, Jahrgang 1920, die ich also im Vorfeld der Ausstellungsgestaltung bei uns noch interviewen konnte. Ich habe sie nicht überreden können, mich mal zu besuchen bei unserer Gedenkstätte. Das Kind, das da am Arm hält, ist in den 80er Jahren verstorben. Er hat nicht gewusst, wo ihre Mutter eigentlich herkommt, wer ihr Vater ist, Wehrmachtssoldat, den man im März 1945 in Ulm an der Donau noch erschossen hat wegen Fahnenflucht. Aber wir haben dadurch Kontakt in diese Familie, in dieses kleine Kind, hat es immerhin später noch geschafft zu heiraten, selbst ein Kind zu bekommen. Und so kommen wir dann auch ran an diese Familiengeschichten und wir sind gleichzeitig natürlich auch, schauen Sie mir diesen technischen Begriff, Multiplikatoren, die diese Geschichten weitertragen und immer mehr Publikum auch für uns natürlich gewinnen. Ja, eine Luftaufnahme der Anstalt aus dem Jahr 2004. Die Gedenkstätte befindet sich hier unten links, da haben Sie die Zementcontainer hochstehen sehen. Wir haben also mal umbauen müssen und renovieren müssen, weil das Haus da nichts mehr aushielt. So sieht der Eingang der Gedenkstätte aus. Die Gedenkstätte wurde dieses Gebäude, weil dieses Haus benutzt worden ist durch das Ministerium der Staatssicherheit der DDR als Vernehmergebäude. Ehemalige politische Gefangene der DDR hatten beantragt, ein Gebäude dieses Gefängnisses, das immer noch Betrieb ist, sollte, als Gedenkstätte zu bekommen. Also hat man dieses Haus bekommen und wir haben es dann untersucht. 3 Jahre nachdem ich dort angefangen habe zu arbeiten, musste ich feststellen, dass man nicht bloß im Vernehmergebäude Ministerium für Staatssicherheit befinden, sondern ausgerechnet dieses Haus, das ehemalige Hinrichtungsgebäude aus der Nazizeit ist. 1942, beziehungsweise 1941 bereits, erhält die Strafvollzugsanstalt den Befehl, eines ihrer Gebäude umzubauen, um jetzt Todesurteile auch in diesem Zuchthaus verstecken zu können. Das Gebäude selbst, gebaut 1860, unten am Rande der Anstalt, hier sehen Sie die Strukturen der einzelnen Verwaltungsetagen, diente also als Lazarett bis zum Jahre 1942 als Anstalt, wo man kranke Gefangene gesund pflegt. Es gibt mal eine Phase, wo man psychisch gestörte Gefangene dort verwahrt. Deswegen gibt es bestimmte Einbauten, die für Besucher mal sehr interessant sind. Auf diesen Bauplan kommt ein Verwaltungsbeamter, der lässt sich diesen Bauplan geben, denn das Töten in Deutschland ist in 90% Wir machen viele Fortbildungsveranstaltungen mit verschiedenen Verwaltungsstrukturen und uns alle, und für die ist es sehr interessant. Und hier passiert sehr gut passt in dieser Zeit. Auch wenn Sie nicht so lange reden, da noch ein bisschen darüber, wenn ich passiert etwas typisch Deutsches. Dieser Mann packt auf diese Struktur ein Butterbrot Papier, die nach vier Größe, zeichnet die Umrisse dieser Räume ab, rechts oben, und behandelt diese Räume hinein, was man für die übrigen Städte so braucht. Ein Raum, den man tötet. Getötet wird in Deutschland seit 1936 mit einer Guillotine. Man braucht zwei Räume für die Scharfrichter und die Gehilfen, die immer lachen. Scharfrichter schlafen neben den Arbeitsplätzen und sind mobil, sind jeden Tag in einer anderen Hinrichtungsstätte. Die Menschen sind schmutzig nach dem Arbeiten, die brauchen also eine Dusche, eine Toilette, man muss Särge herstellen, man muss die vollen Särge irgendwie lagern, dass sie abgeholt werden. Man braucht Sektionsräume für Mediziner. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Personen in allem mit den Hinrichtungen beschäftigt sind. 180. 180 Personen. Davon sind nur 30 bei der Justiz. Und der Rest ist über die ganze Stadt verstreut. Standesbeamte, Vitus Kappner, Seelsorger, Übersetzer, geistige Mediziner, Arbeiter, 18 Ärzte beantragen im Laufe der Zeit, bei diesen Hinrichtungen dabei zu sein. Und wenn man jeden dieser Personen, jeden Einzelnen, ein kleines soziales Umfeld zumindest, 5 oder 10 Menschen, die man irgendwann mal anvertraut, was man nicht getan hat die ganze Zeit, oder was man tut, dann entsteht plötzlich ein ganz großer Geist von Leuten, die immer schon gewusst haben, auch wenn es viel ist, was in diesem Gefängnis passiert. Und das ist der Punkt, den man heute den Leuten erklären muss. Das hat funktioniert, weil ganz viele funktioniert haben. Und das war gar nicht so weit. Und viele haben sich bestimmt Gedanken gemacht, und das können wir mit den Unterlagen in die sehen, wo sie jetzt da gerade beteiligt sind und ob das so recht gewesen ist. Und das ist das Spannende, was man mit den Leben auch überholen soll. Weil das Menschen in einer extremen Situation sind, die etwas tun, von dem sie früher oder später gemerkt haben, jedenfalls die meisten, dass das, was sie da tun, man nicht tun sollte. Und diese Grenze zu überschreiten und diese Grenze für sich zu erkennen, das muss man mitnehmen. Denn solche Grenzen hat jeder von uns irgendwann. Das ist ein kleiner Exkurs. Deswegen wir Gedenkstätte heißen und nicht besser machen oder sonst was für diese Geschichte. Also, der hat da so ein Butterbrot drauf, zeichnet alles rein und dann passiert was typisch Deutsches. Niemand braucht mehr diesen Laden, auf dem die Gedenkstätte funktioniert. Aber ein deutscher Beamter wird niemals etwas wegwerfen, wo er zwei Tage lang gearbeitet hat. Er radiert alles wieder raus, was geheim zu halten ist und hebt den Beamten auf. Und ich habe diesen Laden gefunden, zwischen 8 oder 15 Jahren, Zöpfen, wo er noch nicht hingehört hat. Und da hat man gesehen, irgendwas ist da oben radiert in diesen Plänen. In diesem Raum, den Sie da sehen können, den etwas größeren, den fanden wir vor als Wäscherei der Staatssicherheit. Da standen 16 Waschmaschinen drin, 2 Schöner, 2 weitere Waschpulver. Das ist doch mal eine Legitimität gestanden. Also, war der Raum nicht anzusehen. Links oben sind 2 Räume umradiert worden, das war ein Schlosser der Staatssicherheit. Und als ich diesen Laden gefunden habe, habe ich es ganz einfach gemacht, das ist gut, das können die Nazis nicht wissen, man packt das auf den Kopierer, vergrößert das alles, macht es ein bisschen dunkler und schon kommt das wegradiert wieder zum Vorschein. Da stand an diesem Ort mal Richtstätte. Hinten sieht man Vierecke, Striche. Wir haben da Fußbodenfliesen vorgefunden, aus dem Jahr 1972. Wir haben also diese Fliesen rausgeräumt und alles kam aus dem Vorschein, was es noch Nachzeichnung gegeben hat. Das Viereck ist ein Betonsockel, an dem die Legitime befestigt war. Denn der Boden an sich besteht nur aus Ziegeln, die ins Sand liegen. Und die Legitime würde anfangen zu kippeln. Also den Boden, es musste also irgendwo festgeschraubt sein. Die vielen Striche und andere Sachen, die man auch findet, wenn man genau hinschaut, gehören zu einem Gulli-System. Wenn man Menschen den Kopf abschlägt, und nach jedem Hinrichtungsvorgang ist viel Wasser alles wieder sauber macht, besteht einfach die Flüssigkeit, die irgendwo hin muss. Und alles das ist noch da. Es waren noch viele Äste hier unten drauf und viele Fliesen. Der Raum links oben war das Wartraum Nummer 1. Ein kleiner Raum, 3 Särge passten nur rein, und das hat man akribisch vermerkt. Vielleicht hat er auch davon gerechnet, dass es nur eine Hinrichtung geben würde pro Tag. Ich hatte keine Ahnung, dass es nach Monaten schon 15, 20, 25 Exekutionen und total bestimmt sein wird. Der ganze Bereich muss voll gewesen sein, sagen manche machen. Getötet wurde ein Halb, das habe ich erwähnt, mit einer Guillotine. Die erfinden die Nazis nicht, aber sie erfinden sie neu. Die brauchen Guillotinen, die 7 Tage in der Woche ihre erstmal laufend diese Messer nachgeschärfte Leute eingehängt, als ich müsste gefangen noch drin. Es sind also auch mehr Gefangene, die selber durch den Vorgänger eingebunden. Trotzdem können wir den medizinischen Unterlagen zu den Hinrichtungen die Zwischenfälle erkennen und werten die dann in entsprechenden Arbeitsgruppen auch aus. Heute vor 75 Jahren, am 23. November 1942, begann das Töten in Halle mit Probehinrichtungen. Der Scharfrichter kommt, fügt den roten Ochsen seinen Dienstplan ein. Am 23. November 1942 wurde nur einer getötet. Ein paar Tage später, schon immer mehr. Die letzten Probehinrichtungen, die es geben soll, am 23. Dezember 1942, enden in einem Fiasko. Der letzte zu Tötende stirbt erst 6 Stunden nach dem Hinrichtungsvorgang. Es wird alles nochmal auseinandergebaut, neu zusammengesetzt, wieder Probehinrichtung. Und dann geht der rote Ochse ans Netz der Milchstätten in Tutenreich. Kurze Zeit später meldet sich die Wehrmacht, die wünscht, in ausgewählten Fällen Todeskandidaten auf den langsamen Art und Weise zu töten. Es wird mit 3 Leitern von Tötungsanstalten in Deutschland durchexerziert: eine Anstalt in Brandenburg an der Havel, in Wolfenochsen und eine Anstalt in Frankfurt am Main. Und man kommt sich darauf, diese Geräte zu bauen. Ein Gerät zum Erdrosseln von Gefangenen. Die Gefangenen, die hier aufgehängt worden sind, auf Befehl der Wehrmacht, bekamen den Strick draußen vor der Hinrichtungsstätte schon in den Hals gelegt. Der Strick war in seinem Durchmesser berechnet nach dem Körpergewicht des Gefangenen. Ein dicker Gefangener kam stärker in den Strick als ein dünner Gefangener. Der Dicke, der einen Vorteil hat, schneller bewusstlos zu werden als der Dünne, das war der Hintergrund. Und da dieser Tötungsvorgang im Schnitt 15 bis 20 Minuten gedauert hat, bei Bewusstsein des Gefangenen, er schickt also mit dem Gerät, und so viel Zeit der Scharfrichter nicht hat, denn auch der hat eine Arbeitsvorgabe, die gesagt, nach 2 Minuten muss ein Hinrichtungsvorgang abgeschlossen sein. Der Hänger also auf diesem Leiter, die Gefangenen werden einzeln vorgeführt, er nimmt sich den Strick, der Gefangene wird Strick angehoben, der Strick hat an seinem hinteren Ende einen Metallring, der da oben eingehängt wird, dann schiebt man den ganzen Strick und den Strick beiseite und hängt den nächsten daneben. Auf der Leiter bleibt also der Scharfrichter stehen, bis das Tragwerk erledigt ist. Wir können an den einzelnen Unterlagen erkennen, wie der Tod erfolgte. Wir haben klassische Todesbescheinigungen natürlich ausgefüllt von verschiedenen Ärzten. Denn alles ist immer gleich. Die offizielle Todesursache bei Hingerichteten ist immer plötzlich ein Herztod, Atemstillstand. Medizinisch völlig korrekt, daran sterben wir alle mal. Erst unter 6. sonstige ärztliche Bemerkungen finden Sie die tatsächliche Todesursache. Hier in dem Fall für die vom Reichskriegsgericht im obersten Gerichtshof der Wehrmacht zum Tode verurteilte Kuppeln. Das ist immer ein Tüster, enthauptet. Frauen und nur enthauptet. Frauen dürfen nicht erschossen werden. Das ist eine ehrenvolle Art der Versteckung, deswegen viel das für Frauen. Und wir haben bei den 43 zum Tode verurteilten Frauen, die sind alle gegeben haben, die dort hingerichtet worden sind, die Hinrichtungsprozedere genauestens verfolgt, weil es im Halle zu einem Vorgang kommt, der alles nach deutschem Recht nicht hätte passieren dürfen, nämlich die Versteckung der Todesstrafe gegen Schande und Fahrt. Es gibt solche Fälle, es gibt einen ganz konkreten Fall, und es gibt auch mehrere Phasen, wie man mit Schande und Fahrt umgeht. In der ersten Phase, wenn eine Frau in der ersten Phase der Schwangerschaft ist, die erste Phase wurde definiert mit dem 1. bis 3. Schwangerschaftsmonat, werden die zum Tode verurteilten der Universitätsfrauenklinik nach Halle überführt, eine Entfernung der Leibesfrucht vorgenommen, eine Abtreibung, und nach einer sogenannten 6-wöchigen Gesundungsphase werden die zum Tode verurteilten des Zuchthauses zurück und werden jetzt als nicht mehr schwangere Personen getötet. Die Endphase der Schwangerschaft, 7,5 bis 9 Monate, lässt man geschehen. Und in der Abstillphase, die Frauen können also in 2 Haftkrankenhäusern in Deutschland entbinden, in der Abstillphase wird entschieden, was mit dem Leichnam passiert, in jedem Fall einzeln. Und immer ist nach 6 Wochen auch Schluss, die Mutter wird in den Roten Ochsen überführt und getötet, während das Kind über verschiedene Kinderheime eine familiäre Versorgung sozusagen zwangsadoptiert wird. Und in Halle passiert das einmal, dass eine Frau, die 4 Monate schwanger ist, im schwangeren Zustand getötet wird. Und im Endeffekt wird es dann kaschiert, indem es eine Aktennotiz gibt, die der Akte dieser Frau beigefügt wird. Die Aktennotiz beinhaltet eine Lüge. Die Lüge ist in der Form formuliert, die Schwangere habe kurz vor der bevorstehenden Exekution eine Fehlgeburt erlitten. Das ist eine Lüge des Flügel enttarnen. Dieses Frauenschicksal, was Sie hier sehen, diese Polen, steht stellvertretend für die hingerichteten Frauen überhaupt. Für sie gibt es seit 2014 im Anatomischen Institut der Universität, beziehungsweise in dem von diesem Institut betriebenen Grabfeld, ein eigenes Denkmal. Denn an wenigen Buchstaben, hier zum Beispiel an einem kleinen Buchstaben A, der auch mit dem Daumenhaken abgezeichnet ist, können wir erkennen, welche Leichen das Anatomische Institut gekommen sind. Ich habe es über die Jahre gemeinsam mit dem Institut ganz genau verfolgt. Ich untersuche das für mehrere anatomische Institute in Deutschland. Ich habe jetzt ein Studium abgeschlossen für Hamburg. Als der Ort in Richtstätte sind da drei Universitätsinstitute geliefert worden. Aber das ist natürlich auch die ethische Frage, die interessiert uns in die Gegenwart. Was wussten denn die Leute davon, was das für Leichenmaterial ist? Was kämpfen sie um die Hingerichteten? Das wissen wir. Und dann gibt es Institute, die heißt auch nicht Völkerring gemacht hat. In Hamburg sind über 80% der Hingerichteten anschließend in anatomische Institute überwiesen worden. Eine ungeheure Zahl. Zu den Hingerichteten in Halle gehören ganz viele Österreicher. Der allererste vom Reichskriegsgericht, dem obersten Gerichtshof der Wehrmacht, zum Tode verurteilte und den Roten Ochsen in Halle hingerichtete, ist der Wiener Frauenarzt Dr. Adelbert von Springer. Ich weiß nicht, ob die Wiener Kollegen unter Ihnen den Angehörigen versagt, ein Arzt, der also in seiner Praxis relativ ungeniert mit seinen Patientinnen widerständische Reden geführt hat, der Flugblätter entworfen hat und der schließlich von einer Patientin denunziert, wo das Reichskriegsgericht kommt, zum Tode verurteilt und in Halle hingerichtet wird. Zu den Hingerichteten gehört dieser Mann, ein Architekt aus Wien, Johann Lukaschitz, Soldat in einer Panzereinheit im Ausland, in einer Eliteeinheit, und ja, 11 Soldaten zum Tode verurteilt werden, weil 2 von ihnen in einem Bunker Hitlerbilder von der Bunkerwand geschossen hatten, im Zustand der Trunkenheit, und alle im Bunker befindlichen Soldaten, die diese Angelegenheit mitbekommen hatten, ob sie beteiligt waren oder nicht, und zum Tode verurteilt und hingerichtet. Johann Lukaschitz starb am 11. Februar 1944 unter der Guillotine. Kameraden, die die Hitlerbilder zerstört hatten, wurden am Ende dieser Hinrichtungsorgie erhängt. Einer der bekanntesten vielleicht, jetzt dürften die Damen und Herren aus Dornbirn, die hier dazwischen sind, ihre Erinnerung auffrischen können, ist dieser Mann, Dr. Karl Lambert, Stellvertreter des Bischofs von Innsbruck, und sein Rechtsberater, der 1940 in Dachau in Sachsenhausen eingesperrt ist, 1941 Gau verwiesen nach Mecklenburg-Vorpommern in Stettin. Dort die ganze Zeit von einem Landsmann überwacht wird, der für die Gestapo spitzelt. Im Februar 1943 wieder verhaftet, nach Halle überführt und in 2 Verfahren wegen insgesamt 4 Straftatbeständen vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt wird. Am 13. November 1944 wird er in Halle hingerichtet, gemeinsam mit 2 anderen katholischen Geistlichen. 2011 ist Karl Lambert in Dornbirn selig gesprochen worden. Seitdem suche ich verzweifelt nach einer Partnerschule in Dornbirn oder Umgebung, die mit mir ein großes Projekt macht mit einem Gymnasium bei uns in Halle. Halle ist Lutherland, aber trotzdem haben wir ein katholisches Gymnasium in der Stadt. Und wir sind also sehr daran interessiert, eine direkte Zusammenarbeit zusammenzubekommen. Ich bin schon ein paar Mal mit Kollegen in Österreich gewesen, mit dem Schulleiter des Elisabeth-Gymnasiums, mit dem Pfarrer der Karl-Lambert-Gemeinde in Halle, die es da gibt, seit 2012. Und deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen, die unbedingt genutzt werden, dass wir da ins Geschäft kommen. Zu den wenigen, die den Krieg überlebt haben, zu den wenigen zum Tode verurteilen, gehören 4 Frauen, 2 alte Frauen, eine 72 Jahre alt, die andere 74 Jahre alt. Eine zum Tode verurteilt wegen Lebensmitteldiebstahls, der andere zum Tode verurteilt für den Diebstahl einer Geldbörse, den sie niemand beweisen konnte, den sie nicht zugegeben hat, und für die es noch 16 weitere mögliche Täter gegeben hat, die zum Tode verurteilt wird mit der Begründung, sie sei eine sozial wertlose Angeklagte. Überlebt aber den Krieg, weil es in der Endphase passiert, gemeinsam mit den 3 anderen, werden während die 26 zum Tode verurteilten Männer, die am 10. April 1945 am letzten endlichen Tag noch leben, deportiert werden. Gemeinsam mit 500 weiteren Zuchthausgefangenen, die noch hohe Öststrafen hatten, sollten diese Gefangenen nach Bayern gebracht werden, nach Straubing oder Bayreuth, werden zwei Anstalten genannt. Diese Evakuierung endet im Chaos im Norden von Böhmen, wo aber die Wachmannschaften haben sich nicht leben lassen. Die 19 zu diesem Zeitpunkt noch am Leben befindlichen Todeskandidaten in einem Steinbruch in der Nähe von Pilsen zu erschießen. Wir haben erst seit 2 Jahren Kenntnis davon, dass es das Massengrab noch gibt, dass man das identifizieren kann. Und wir machen das gerade gemeinsam mit einem Anthropologen der Cambridge University und einem Anthropologen aus Pilsen, weil inzwischen die entsprechenden Dokumente beisammen sind. Und auch hier entsteht das nächste pädagogische Projekt daraus. Also das ist immer unmittelbar verknüpft, auch mit der Überführung solcher pädagogischen Dinge. Wir sollten auch Lehrveranstaltungen machen, in der medizinischen Fakultät und so weiter. Abschließend gestatten Sie mir noch 2 Sätze zur Gedenkstätte. Ich hatte Ihnen unser Haus bereits gezeigt. Das Landehaus ist seit unserer 95 Gedenkstätte. Wir haben 3 Ausstellungsetagen. Unten in der ehemaligen Hinrichtungsstätte beschäftigen wir uns natürlich vorwiegend mit der Dokumentation der Geschichte dieser Anstalt während des Nationalsozialismus. Und im Zentrum steht natürlich, links oben zu sehen, der Bereich der ehemaligen Hinrichtungsstätte. 2 Etagen oben drüber befasst sich mein Kollege, der schon kurz erwähnt worden ist, mit der Nutzung der Anstalt seit Sommer 1945. Am 17. April 1945 wurde alles zunächst besetzt von amerikanischen Truppen. Nach 10 Wochen aber ist die Besetzungsphase zu Ende. Am 1. Juli 1945 ist Halle, das Nationalteil des Mitteldeutschlands, sowjetische Besatzungszone. Ab da haben hier sowjetische Militärtribunale und die SMAD das Sagen. 5 Jahre lang bleibt das so, bis 1950 ist aber trotzdem ein sowjetisches Militärgefängnis. Dann sind die Sowjets noch da und die nächsten auch schon. Das Ministerium der Staatssicherheit der DDR. Man teilt sich 2 Jahre in die Anstalt, bis die Sowjets nicht mehr nötig haben, also ein zweites Gefängnis in der Stadt beteiligen. Und dann ist also die Hälfte der Anstalt Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums der Staatssicherheit der DDR. Die andere Anstalt, die zweitgrößte Grundanstalt in der DDR. Auch das spielt bei uns in der Ausstellung eine Rolle. Dazwischen schon, liebevoll von mir, wo wir als Pufferzone bezeichnet, ein Sonderausstellungsbereich und einige Räume, die wir für Seminare, Vorträge und größere Veranstaltungen nutzen. Die beiden oben drüber liegenden Etagen haben wir ausgebaut, da gibt es eine Bibliothek, gibt es Schulräume, also ganz viele Möglichkeiten. Und viele Schulen wollen sie in der Umgebung nutzen, das zum Teil ihres Schulunterrichts in die Gedenkstätte zu verlagern. Die Ausstellungen selber sind relativ einfach gebaut. Wir haben also einen Blick in diesen kleinen Raum, der sich mit den Gerichten beschäftigt. So sieht der Hinrichtungsraum heute aus. Wir haben diesen Raum verfremdet, wir haben also die baulichen Spuren wieder sichtbar gemacht. Da man aber im Detail nicht weiß, wie der Fußboden des Geländes ausgesehen hat, ob Fliesen an der Wand waren oder nicht, welche Lampen an der Decke gewesen sind, wir wissen es nicht. Und um jetzt nicht einen Krankengedanken von Nazis nochmal machen zu müssen, haben wir darauf verzichtet, irgendwelche Demonstrationsversuche herbeizuleiten, sondern haben diesen Raum erkennbar verfremdet und zeigen anhand dieser Ausschauung in der Mitte, die mit 500 Kilo Panzergas geschützt ist, diesen Ort des ehemaligen Tötens im Roten Ochsen. In dem Raum befindet sich als einziges Dokument ein Buch. Dort stehen die 543 in diesem Raum getöteten Menschen drin, nur die Vornamen, Familiennamen, Geburts- und Sterbedaten. In diesem Raum sind sie gestorben. Es geht nicht darum, wer einen Vorurteil hat oder sonst was. Das wird in den Räumen ringsherum klargestellt. In den Räumen ringsherum erfährt man viel über die Täter, über die Verwalter, darüber, wo die Leichen hingekommen sind und wer sie verwertet hat. Und es gibt dann ganz viele Einzelfallmappen, wo sich die Besucherinnen und Besucher unserer Einrichtung damit auseinandersetzen können. Es gelingt dann auch zunehmend, wenigstens Fotos der Hinrichtung zu bekommen. Wir haben sehr viele Gerichtsakten, um diese Fotos in den verschiedenen Räumen zu sehen, denn wir sind der Meinung, erst wenn sie die Leute wieder anschauen und wieder diesen schönen Terminus, den Opfern wieder ein Gesicht zu geben, auch wirklich ihnen wieder ein Gesicht zu geben, gibt es eine ganz andere Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen. Und ich habe nur kurz angedeutet, an 3 Personen, das ist also Opfer geht auch aus Österreich, die in den Roten Ochsen gelandet sind. Und erst ist die Aufforderung gekommen, doch vielleicht Farben nach Auschwitz zu machen. Aber man kann sich auch auf die Spuren für Österreich angegeben, der Leben in Halle geendet ist. Wir tun das schon, die sind auf den Spuren von Arbeit unterwegs. Wir würden ganz gerne mit jedem von Ihnen, der Lust dazu hat, solche Projekte arbeiten und ich lade Sie an, das mit uns gemeinsam zu tun. Herzlichen Dank.
Wasser hinzusetzen. So, herzlichen Dank, Michael Friedrich, für diese erste Einführung.